Agenda Niedersachsen. Diese Menschen bewegen das Land.
Sie ist eine der 10 entscheidenden Köpfe in der Verbandslandschaft. Das sagt nicht ich, sondern Table Media hat das entschieden. In diesem Podcast lernt ihr Bärbel Heidebroh kennen. Sie ist Chefin der Landwindgruppe und Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien hier bei uns in Niedersachsen. Und sie hat mir unter anderem erklärt, dass die Erneuerbaren aus diesem alten Bild, das sind einfach so die Weltverbesserer, herausgewachsen sind.
Mit 60% am Stromanteil weiß ich einfach, wir sind nicht mehr wegzudenken. Und es hat überhaupt nichts mehr mit grüner Ideologie zu tun, sondern es ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor, der eben auch dazu führt, dass Deutschland unabhängig und resilient sein kann.
Die Erneuerbaren bringen Versorgungssicherheit und auch Einnahmen in die Kommunen. Aber wie es halt so ist in der Wirtschaft, man muss auch investieren. Stichwort Stromnetze.
Es ist auch ein ganz bisschen so wie bei der Deutschen Bahn, wo wir jetzt plötzlich feststellen, hoppla, das ganze Netz ist marode. Genauso ist es auch bei den Netzbetreibern. Da haben wir ein bisschen was vor uns hergeschoben. Und das jetzt alles den Erneuerbaren anzulasten, ist auch nicht richtig. Aber natürlich brauchen Erneuerbare eben Netzinfrastruktur, um eben dahin zu kommen, wo sie verbraucht werden.
Wir sprechen natürlich auch über Strompreise und was die Vertreterinnen und Vertreter der Erneuerbaren im Verlauf der Energiewende hätten vielleicht besser machen können in puncto Kritik. Und ihr lernt den wichtigsten Mitarbeiter kennen. 4 Pfoten, braunes Fell, wahnsinnig netter Kollege. Der Agenda Niedersachsen Podcast Folge 3, los geht's. Hand hoch, wer Gevensleben kennt. Vorsicht bei allen, die gerade Auto fahren. Aber ich habe den Verdacht, dass es vielleicht gar nicht so viele Hände waren, die da hochgegangen sind. Vielleicht die 600 Hände der rund 600 Einwohnerinnen und Einwohner, die hier leben. Wir sind eingeladen worden bei der Landwindgruppe in Gevensleben im Kreis Helmstedt. Und eingeladen hat uns Bärbel Heidebroh. Bärbel, danke, dass wir hier bei dir sein dürfen.
Ja, toll, dass ihr da seid.
Ich habe deine Hand eben nicht hochgehen sehen, weil du kennst ja Gevensleben, glaube ich.
Ja, klar kenne ich Gevensleben. Ich lebe ja hier seit jetzt 25 Jahren.
Kannst du uns gleich noch mal kurz was zu sagen? Wir wollen kurz erzählen, dass Sie geschäftsführende Gesellschafterin in der Landwindgruppe und Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien und noch so viel mehr. Aber darüber reden wir gleich noch. Und wenn ihr das ein oder andere Geräusch bei uns hört, wo ihr denkt, hey, was ist denn bei denen los? Dann möchten wir euch kurz Jimmy vorstellen. Ich mache nachher auch noch ein Foto von ihm, weil er ist wirklich, wirklich niedlich. Und das ist der Hund, der heute uns begleitet. Und wenn er was Intelligentes zu sagen hat, wird er uns, glaube ich, einfach unterbrechen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf jeden Fall.
Bärbel, vielleicht musst du uns am Anfang kurz erklären, Gevensleben, sehr klein, ich bin zum zweiten Mal hier bei dir, aber ich weiß eigentlich nichts darüber. Gibt es etwas da draußen, was die Menschen unbedingt über Gevensleben wissen müssen?
Mein Mann würde jetzt wahrscheinlich sagen, es ist das schönste Dorf in Niedersachsen, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, es ist eben ein kleines Dorf, was durch die Landwindgruppe, ich will jetzt nicht sagen, an Bedeutung gewonnen hat, aber wo wir eben hier eine Menge Arbeitsplätze geschaffen haben. Ja, und für uns ist es unser Zuhause. Wir leben hier, das sind eben mein Mann und ich und unsere 4 Söhne und Jimmy, der Labrador. Und von daher ist es unser Lebensmittelpunkt und von daher ist das auch sehr gut so.
Hätte ich, wenn ich mir so deinen Lebenslauf anschaue, gar nicht gedacht, dass du irgendwann in so einem Ort wie Gevensleben wohnst, weil du am Anfang deiner Zeit nach der Schule, als du angefangen hast zu studieren, eine richtige Weltenbummlerin warst. Du warst in der Domrep, du warst in Brasilien, du warst in Russland, du warst in Kolumbien unterwegs. Was hat dich damals so in die Ferne gezogen?
Das war tatsächlich so, dass ich direkt nach dem Abi gedacht habe, ich muss jetzt nochmal was ganz anderes machen. Ich muss mal raus, wollte auch wirklich in ein Entwicklungsland und wollte mir einfach mal so angucken, brauche ich eigentlich das alles, was ich hier so habe zum Leben oder kann ich auch anders leben? Und dann wollte ich ursprünglich 12 Monate nach Brasilien, war dann aber, weil es mir so gut gefallen hat, war ich dann 15 Monate da, habe da in einem Sozialprojekt für Drogen- und Alkoholabhängige gearbeitet und ich muss wirklich sagen, das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat in meinem späteren Leben.
Und es war aber nicht so, dass du, als du in all diesen Ländern warst, irgendwann gedacht hast, das könnte mal mein Lebensmittelpunkt werden.
Nee, es war eher so, dass ich eben nach dieser Zeit in Brasilien gedacht habe, ich möchte entweder in dieses Projekt zurück in Brasilien und da auch arbeiten oder aber dann später so im Verlauf der Ausbildungsstudium gedacht habe, ich möchte eigentlich in die Entwicklungszusammenarbeit. Und das war tatsächlich relativ lange, war das so eine Idee. Aber dann habe ich einfach auch gemerkt, durch dieses viele Reisen, durch dieses eben immer wieder Beziehungen knüpfen, die dann doch wieder abbrechen, wenn man wieder geht, dass ich gesagt habe, ich glaube, das ist nichts für mich, irgendwie 5 Jahre in einem Projekt sein, dann wegzugehen, dann zu wissen, vieles bleibt vielleicht von dem nicht bestehen, komplett sozial wieder neu anfangen. Da habe ich einfach festgestellt, das ist nicht meins. Und ich glaube, weil ich eben so viel unterwegs war, war das dann auch völlig okay für mich, in Gevensleben zu wohnen.
Ich finde das so witzig, weil man ja auch selber in dem Alter sich dann immer wieder hinterfragt. Also ich war damals totaler Frankreich-Fan und konnte mir immer vorstellen, irgendwann musst du einfach nach Südfrankreich ziehen, weil das dein Ding ist. Und je älter ich wurde, und ehrlicherweise reden wir von den Anfang 20ern, habe ich gedacht, oh, das ist ja schon laut hier. Und die mit ihren knatternden Mopeds und das ist alles so unruhig. Und dann dachte ich, oh Gott, ich bin viel kartoffeliger und deutscher, als ich irgendwie denke. Ist es bei dir auch so, dass du irgendwann gedacht hast, naja, ehrlicherweise ist das hier schon mein Mittelpunkt?
Nee, es war wirklich, also ich habe mich immer in den Projekten, wo ich war, also ich war ja auch nicht nur auf Reisen, sondern war wirklich immer, habe dann ein Auslandssemester gemacht, also war ein halbes Jahr oder so in den Ländern. Ich habe mich da wirklich wohlgefühlt und habe auch wirklich relativ schnell gemerkt, okay, ich kann mich da irgendwie anpassen und wenn das hier jetzt eben so ist, wie es ist, dann fühle ich mich da auch wohl. Ich habe aber auch gemerkt, so gerade wenn man in Brasilien oder in der Dominikanischen Republik ist, mir fehlen die Jahreszeiten aus Deutschland. So dieses, das in Deutschland eben, es passiert immer wieder was Neues. Es kommt eine neue Jahreszeit, klar, die wiederholen sich.
Ich habe davon gehört.
Kein Geheimnis, aber ich finde diese Veränderung, die finde ich eigentlich schön und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich eigentlich freue ich mich auf jede Jahreszeit und das ist auch schön so und in Ländern, wo es keine Jahreszeiten oder kaum gibt, ist das eben immer so sehr gleichbleibend.
Verstehe ich total, ist bei mir ganz genauso. Als du damals den Koffer wieder ausgepackt hast, dann hast du Agrarwissenschaften studiert, erst in Osnabrück, du hast dann später nochmal ökologische Landwirtschaft in Kassel studiert. Warum hast du dich genau dafür entschieden?
Ja, sehr zum Kummer meiner Eltern. Ich hatte nach dem Abitur, war ich eigentlich fest davon überzeugt, ich wollte Medizin studieren. Ich hatte auch den Test gemacht, hatte auch einen Studienplatz. Hätte also direkt nach Brasilien anfangen können. Aber es war durch dieses Sozialprojekt, also diese Kombination aus Sozialarbeit und Landwirtschaft, die hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, so das ist was ich mir vorstellen kann. Und dann habe ich halt eben erstmal eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und dann erst an der Fachhochschule studiert und dann aber eben noch, da auch dann tropische Landwirtschaft mitstudiert, also als Nebenfächer und dann aber doch mich irgendwann entschieden, dass ich in Deutschland bleiben will.
Und deine Eltern hätten dich lieber im Fach Jura gesehen? Oder wie bei mir, werd doch Pastor?
Nee, Medizin fanden sie schon gut. Sie waren am Anfang schon einfach sehr überrascht, so, weil das natürlich ein krasser Wechsel ist von ich studiere Medizin zu, auch ich mache erstmal eine landwirtschaftliche Ausbildung und danach gucke ich mal, ob ich überhaupt studiere. Aber sie haben das dann durchaus unterstützt, beziehungsweise haben mich darin nicht behindert und ich glaube, sind auch heute völlig fein damit.
Das wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht. Ihr habt 2001 dann, kleiner Zeitsprung, die Landwind-Gruppe gegründet. Vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, was ihr überhaupt macht und wie das damals überhaupt dazu kam, dass ihr die gegründet habt.
Ja, also Alexander und ich kennen uns aus dem Studium. Wir haben 2000 geheiratet, haben dann, Alexander hatte 1999 den elterlichen Betrieb übernommen, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und dann, ja, saßen wir hier fröhlich als zwei Agraringenieure auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und haben gedacht, auch zwei Agraringenieure für einen Betrieb muss ja eigentlich nicht sein. Und dann war eigentlich so die Idee, können wir nicht nochmal was anderes machen? Und zu dem Zeitpunkt wurden gerade in Gevensleben Windenergieanlagen gebaut vom Landvolk, vom Bauernverband. Und dann war so unsere Idee, ja, wenn die das können, können wir das vielleicht auch. Und wir haben dann eigentlich gedacht, wir möchten irgendwo mal versuchen, so ein kleines Projekt zu realisieren und kriegten dann aber einen Zuschlag für ein Projekt mit 13 Windenergieanlagen. Und das war dann durchaus eine Hausnummer. Das war dann unser erster Windpark, den wir mit einigen Hürden dann irgendwann realisiert hatten. Und das war so der Anfang der Landwindgruppe. Und heute haben wir knapp 190 Mitarbeitende, planen, bauen und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen, haben einen eigenen Energieversorger und machen eigentlich so rund um erneuerbare Energien fast alles.
Ich finde das deshalb so krass, wir haben da damals auch schon mal drüber gesprochen, als ich zum ersten Mal hier war. Du fährst ja hier wirklich sehr über Land, bis du hier mal bei dir irgendwo ankommst. Und ich finde, das ist so dieses Paradebeispiel von diesen deutschen Hidden Champions. Also du ahnst ja nicht im geringsten, wenn du hier über die Dörfer fährst, dass du hier auf einmal so ein Unternehmen mit 190 Mitarbeitenden irgendwie um die Ecke kommst. Wie ist das für dich, das zu verbinden, weil du natürlich eigentlich wirklich high professional machst, was du hier betreibst, aber wirklich in der Plattenfläche sitzt, wo auch nicht viel drumherum ist, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist nicht Region Hannover und du bist irgendwie 20 Kilometer von der Stadt entfernt.
Nee, aber Also ich genieße das wirklich auch hier auf dem Land zu leben. Wir haben dadurch natürlich irgendwie ein großes Grundstück, einen großen Garten. So, das ist, wir können uns hier wirklich voll entfalten, was man sicherlich in der Mitte von Hannover nicht so könnte. Wir sind im Dorf hier voll integriert. Alexander ist eben hier auch aufgewachsen, von daher hat schon immer hier gewohnt. Und von daher so, was hier so dazugehört, so Schützenverein, Sportverein, so, das machen wir halt mit. Klar ist es so, dadurch, dass wir uns eben so weiterentwickelt haben, sind wir natürlich irgendwie anders als viele andere hier im Dorf, aber das ist irgendwie ziemlich gut akzeptiert und viele finden das einfach auch klasse, was wir machen. Und von daher, ich bin absolut fein damit und letztendlich, ich fahre 2,5 Stunden nach Berlin, ich bin in 1,5 Stunden in Hannover, in einer Dreiviertelstunde in Braunschweig, von daher, also fehlt mir hier jetzt nicht unbedingt was. Und wie gesagt, ich genieße auch wirklich dieses Dorfleben. Wenn ich morgens mit dem Hund rausgehe, dann ist eben kein Lärm. Ich habe Ruhe, ich habe die weite Landschaft. Und von daher muss ich wirklich sagen, dass ich mittlerweile sehr, sehr gerne hier lebe.
Leute, kommt nach Gevensleben, wollen wir an dieser Stelle noch sagen. Powered by Tourismusgesellschaft Gevensleben. Ich glaube, die gibt's nicht, ne?
Nicht wirklich. Wäre ja vielleicht noch ein neues Geschäftsmodell.
Neue Gründung. Wir denken danach mal drüber nach. Du bist ja auch wahnsinnig ehrenamtlich, viel engagiert. Du bist Präsidentin Bundesverband Windenergie. Du bist Vizepräsidentin beim Bundesverband Erneuerbare Energie. Du bist Vorstandsvorsitzende hier beim LEE in Niedersachsen. Ist das einfach in dir angelegt, weil du so einen Veränderungsdrang hast? Oder ist es wie beim Elternabend und du bist immer die Letzte, die Nein sagt, wenn jemand sagt, kannst du das nicht auch noch machen?
Nee, es ist so, also ich hab wirklich so 10, 15 Jahre lang, als die Kinder noch relativ klein waren, habe ich auch wenig ehrenamtlich gemacht, beziehungsweise habe mich in der Kirche irgendwie so engagiert. Also ich glaube, so ein bisschen ehrenamtlich muss ich einfach immer was machen. Und dann bin ich aber einfach auch ein Mensch, der wahnsinnig gerne Politik mitgestaltet und der das macht. Und natürlich ist es so, wenn du ein Amt hast, dann wirst du sehr schnell gefragt, auch ein anderes zu übernehmen. Das sieht dann immer so nach Ämterhäufung aus. Aber häufig hat es einfach Synergien. Also, dass ich hier im Land Vorsitzende bin und im Bund eben aktiv bin, das hilft mir. hilft mir einfach auch so Themen aus dem Land mit in den Bund zu nehmen und Bundesthemen mit ins Land zu nehmen. Das hilft. Und ich bin ja auch, das hast du unterschlagen, noch Vizepräsidentin in der IHK. Das war mir einfach, das war mir total wichtig, als ich da gefragt worden bin, eben diese Themen der Erneuerbaren mit in die, ich sag jetzt mal, alte Welt, also in die ganz normale Wirtschaft, wo viele eben anders über Erneuerbare denken, als wir das tun, das dahin mitzunehmen und das zu verknüpfen. Und dadurch sind es dann halt relativ viele Ämter geworden, so dass ich wirklich den großen Luxus habe, nie unter Langeweile zu leiden.
Ich finde es deshalb interessant, weil wir ja gleich mal auch zu Inhalten in puncto Erneuerbare kommen, weil das, finde ich, eine sehr interessante Sache ist, die du gerade sagst, in die normale Wirtschaft. Ich mache da gerade Anführungszeichen für alle, die das nicht hören können, weil ich finde, dass die Erneuerbaren oft so ein bisschen die sind halt irgendwie so ein bisschen outstanding, das sind diese Weltverbesserer und inzwischen ist das ja ehrlicherweise einfach ein extrem relevanter Wirtschaftsfaktor und ich glaube, da müssen viele im Kopf erstmal hinkommen, dass sie nicht mehr sozusagen irgendwie an der Seite stehen, sondern dass sie mittendrin sind in wirtschaftlicher Veränderung mit extremem Wachstum und extremer Wertschöpfung.
Das ist tatsächlich so. Und wir haben noch Menschen, die wirklich auch noch so in den alten Mustern verhaftet sind, die sich das eigentlich wünschen, dass das wieder so wäre. Wir haben auch so gemerkt, als beim Ukraine-Überfall, da gab es wirklich so einen Reflex, dass dann viele wieder gedacht haben, oh, wir brauchen wieder die alten fossilen Lösungen. Aber ja, ich mit 60% am Stromanteil weiß ich einfach, wir sind nicht mehr wegzudenken und es hat überhaupt nichts mehr mit grüner Ideologie zu tun, sondern es ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor, der eben auch dazu führt, dass Deutschland unabhängig und resilient sein kann.
Jimmy wird gerade übrigens unter dem Tisch von zwei Seiten gekrault und ich verstehe nicht so ganz, warum ich jetzt die hintere Seite bekomme. Jimmy, darüber müssen wir, glaube ich, nach dem Podcast nochmal drüber sprechen. Wir haben, jetzt kriege ich die Vorderseite. Wir haben vor wenigen Tagen uns gesehen im Kuppelsaal in Hannover, hatten Branchentag vom LEE Niedersachsen-Bremen, 400 Gäste da. Ich finde, auch da war so ein bisschen was zu spüren wie so ein zweiter Aufbruch. Also wir haben sozusagen Step 1 eigentlich erreicht. Man ist irgendwie in einer unglaublichen Relevanz angekommen, aber man muss jetzt irgendwie anfangen, Systeme zusammenzudenken. Dieses systemdienlich ist für mich eigentlich der Begriff gewesen, weil er ständig gefallen ist in allen Reden. Ist das jetzt so ein Punkt, dass man eigentlich jetzt die Herausforderung hat, du musst in eine zweite Phase kommen und die ist mindestens genauso herausfordernd wie die erste, als du mal angefangen hast, alles aufzubauen?
Genau, weil am Anfang ging es einfach darum, Windenergieanlagen zu bauen. Windenergieanlagen zu bauen, das war die größte Herausforderung, war die Genehmigung zu bekommen und das Projekt zu realisieren. Und dann hatte man das EEG, hat ins Netz eingespeist und war gut, hat Betriebsführung gemacht, aber war eigentlich fein damit. Und heute haben wir ja einfach ganz andere Baustellen, weil wir eben, da wir über 60% haben, eben Systemverantwortung haben und wir müssen jetzt gucken, also der knappe Faktor ist jetzt einfach das Netz und wir müssen gucken, wie können wir das Netz wirklich effizient ausnutzen, wie können wir das gesamte System unterstützen, wie können wir auch unseren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, Stichwort Dunkelflauten und so, wie können wir das absichern, also das ist so, ich sag immer so, wir sind als Erneuerbare erwachsen geworden. Also vorher war das so, ja, da hatten wir auch so ein paar Freiheitsgrade, die man so als neue Branche hat, die man auch so als Jugendlicher hat. Ja, und jetzt sind wir erwachsen geworden und erwachsen werden heißt halt auch, ich muss für das einstehen, was ich tue und ich muss Verantwortung übernehmen, muss meinen Beitrag auch dazu leisten, dass erneuerbare Energie wirklich bezahlbar ist, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland weiter wachsen kann. Und das ist jetzt unsere neue Herausforderung. Und es ist, ich würde schon sagen, es ist größer und es ist vor allem komplexer. Mhm. Und wir brauchen da mehr Partner, mit denen wir sprechen müssen. Wir müssen mit unseren Abnehmern reden, also mit der Wirtschaft. Wir müssen mit den Netzbetreibern reden. Wir müssen mit Politik reden, welche Rahmenbedingungen wir brauchen. Also von daher, das Ganze ist komplexer geworden, aber ich finde, das macht es auch unheimlich spannend.
Total. Ich hatte den Eindruck, dass bei der Politik das schon irgendwie angekommen ist. Also wenn du Olaf Lies und Christian Meyer zugehört hast, Olaf hat ja klar gesagt, wir müssen mehr regulieren, weil wir nicht jetzt immer gerade das bauen, was wir auch wirklich brauchen. Und Christian Meyer hat gesagt, man kann es halt nicht einfach jetzt dem freien Markt überlassen, weil dann bauen wir das Falsche und das wird das schlechteste Ergebnis sein, das wir dann kriegen können. Wo siehst du Regulierungsmöglichkeiten bei der Politik, die dich sozusagen begleiten in dem, was jetzt nötig ist?
Klar müssen wir zum Beispiel bei dem Thema Batteriespeicher, also jeder kennt ja mittlerweile, glaube ich, den Begriff Batteriespeicher-Tsunami, also da sind unglaublich viele beantragt worden. Wir dürfen jetzt auch nicht sagen, die sind irgendwie schlecht. Ein Speicher ist prinzipiell sehr, sehr gut und das ist auch das, was wir brauchen. Wir brauchen Speicher und Flexibilitäten für die Erneuerbaren, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir es richtig machen, dass wir die Speicher an den Stellen bauen, wo sie gebraucht werden und auch so fahren, wie sie gebraucht werden, damit das Gesamtsystem eben funktioniert. Ich glaube, die übergeordnete Aufgabe ist es, eine Versorgungssicherheit zu bezahlbaren Preisen für Deutschland zu schaffen. Das ist das übergeordnete Ziel und natürlich erneuerbar, weil Klimaschutz, auch wenn der politisch nicht mehr so im Fokus steht, habe ich nicht das Gefühl, dass der Klimawandel sich dafür interessiert, was der Politik wichtig ist, sondern der geht halt einfach weiter. Mhm. Und da müssen wir was dagegen tun. Also von daher Klimaneutralität sowieso. Aber wir müssen jetzt eben auch Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz eben schaffen. Und das müssen wir im Gesamtsystem einfach schaffen.
Christian Meyer hat im Interview mit uns nach dem Branchentag gesagt, naja, die Preisfrage ist einfach bundesseitig zu stellen, weil er meint, wir haben eigentlich es Windenergie, Solarenergie ist wahnsinnig günstig. Wir pumpen es sozusagen nur mit Steuern auf. Dadurch wird es einfach sehr teuer. Würde der Bund die Steuern wegnehmen, wäre der Strompreis automatisch günstiger, wären wir wieder im europäischen Mittel. Ist es so einfach, wie er das sagt?
Ja und nein. Natürlich ist unser Strompreis mit unfassbar vielen Steuern und Abgaben belastet. Das ist so. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass dieser Satz, Sonne und Wind schicken keine Rechnung, der ist nur so halb richtig. Also natürlich ist es so, dass ich eben auch Sonne und Wind einfach unendlich verfügbar habe. Und das ist das, was mich eigentlich auch an den Erneuerbaren so fasziniert. Aber natürlich brauchen wir auch einen anderen Netzausbau für die Erneuerbaren. Dadurch, dass es dezentrale Erzeugungsanlagen sind, da brauche ich einen anderen Netzausbau, mehr Netzausbau. Aber es ist auch ein ganz bisschen so wie bei der Deutschen Bahn, wo wir jetzt plötzlich feststellen, hoppla, das ganze Netz ist marode. Genauso ist es auch bei den Netzbetreibern. Wir haben da an vielen Stellen nicht so investiert, wie wir hätten investieren müssen. Wir haben da 70% dieser ganzen Netzausbaukosten sind einfach Reinvestitionskosten. Da haben wir ein bisschen was vor uns hergeschoben und das jetzt alles den Erneuerbaren anzulasten, ist auch nicht richtig. Aber natürlich brauchen Erneuerbare eben Netzinfrastruktur, um eben dahin zu kommen, wo sie verbraucht werden. Und natürlich dadurch, dass sie fluktuierend sind, können sie Netze eben nicht unbedingt so gleichmäßig auslasten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen zu kombinieren. Dass wir da, wo wir einen Solarpark haben, eben auch einen Windpark haben und einen Speicher haben, damit dann Erneuerbare so etwas Ähnliches wie Grundlast auch liefern können.
Aber das ist ja auch ehrlicherweise eine Frage, nachdem der es zahlt. Das hat Christian Meyer auch gesagt. Bei der Bahn zahlt natürlich auch die Gesamtheit für eine anständige Infrastruktur. Und er meint, wir können nicht darüber reden, was du gerade gesagt hast, Netze auch ertüchtigen, dass das der Stromkunde bezahlt, weil das ehrlicherweise auch bundesdeutsche Infrastruktur ist, von der alle profitieren. Das ist keine reine Stromkundenfrage.
Ja, gut, Stromkunden sind wir alle, ist Industrie, ist auch jeder Haushalt. Ich glaube, als allererstes muss man dafür sorgen, dass es gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich so günstig wie möglich ist. Also wir müssen die Netze so gut wie möglich auslasten, dann werden sie so günstig wie möglich. Wir müssen auch gucken, da wo wir vielleicht kein öffentliches Netz brauchen, wo wir eine Direktleitung zu einer Industrie machen können und damit Netzausbau sparen können, dann kommt immer das Argument, ja, aber wenn die dann keine Netzentgelte zahlen, dann leisten die ja nicht ihren Solidarbeitrag. Mhm. Natürlich ist das richtig, aber wenn ich dadurch die gesamtgesellschaftlichen Kosten senke, dann muss ich gucken, wie ich das Geld dann verteile, dann können vielleicht nicht nur die Netzentgelte den Stromnetzausbau bezahlen, sondern dann muss ich vielleicht da dann auch Infrastrukturmittel, staatliche Mittel für einsetzen. Wichtig ist, es muss effizient und kostengünstig sein. Und danach müssen wir uns überlegen, wie können wir die Kosten gut wälzen und gut verteilen. Aber je niedriger die Kosten insgesamt sind, desto besser natürlich.
Was es kostet, ist die eine Seite, aber es ist ja auch nochmal eine andere Frage, was es bringt. Wir haben beim Branchentag ja auch viel die Kommunen in den Fokus genommen und haben gesagt, das ist für euch auch einfach eine Wertschöpfung, die ihr bekommt. Ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen deutlicher machen. Ihr habt das ja bei einer Pressekonferenz auch angesprochen. Wo gewinnt denn eigentlich auch eine Kommune an Wertschöpfung, wenn sie auf erneuerbare Energien setzt?
Na, ich habe natürlich die Gewerbesteuereinnahmen, die Kommune immer schon hatte. Natürlich, da gibt's immer wieder den Vorwurf, ja, die kommen doch da nicht an. Aber man kann das natürlich schon als Projektierer so gestalten, dass wirklich viel Gewerbesteuer auch in den Gemeinden ankommt. Dann habe ich über das EEG ja 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde, die als sogenannte Akzeptanzabgabe in der Kommune bleibt, womit die Kommune also wirklich was gestalten kann. In Niedersachsen haben wir zusätzlich noch über das Beteiligungsgesetz 0,1 Cent, wo man beispielsweise günstig Stromtarife in den Gemeinden anbieten kann oder aber auch der Gemeinde das Geld so zur Verfügung stellen kann, dass sie irgendetwas für die Einwohnerinnen und Einwohner machen kann. Also da kommt schon direkt Geld und natürlich, wenn du dir jetzt Gevensleben anguckst, hier haben wir einfach 190 Arbeitsplätze geschaffen und das ist natürlich auch Wertschöpfung, sind Arbeitsplätze hier im Ort, sind dezentrale Arbeitsplätze. Das bringt ja Wertschöpfung in die Räume, wo solche Firmen entstehen und auch wo Windparks eben entstehen. Da entstehen auch Arbeitsplätze im Wegebau, bei der Errichtung der Anlagen, in der Betriebsführung der Anlagen und so weiter.
Aurélie Alemanni hat es von NRCity auch gesagt in der Veranstaltung, weil sie auch Projekte hat, wo sie dann klar auf regionale Handwerkerinnen und Handwerker setzt. Und in dem Moment ist klar, hat sie ja auch deutlich gemacht, dass dann natürlich Wertschöpfung in der Region entsteht, weil es entsteht einfach eine Industrie, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber es entsteht auf jeden Fall nochmal Gewerbe um euch herum. Ne?
Ja, genau. Mhm.
Lass uns noch einmal kurz auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gucken, die wir da auch hatten. Ich hatte den Eindruck, auch bei der Pressekonferenz, dass es wie so oft im Leben ist, hast du einen pfiffigen Bürgermeister, ich denke da gerade an Steierberg mit der Wärmewende, der das einfach mal anpackt und einmal in die Hand nimmt, hast du ganz oft auch dann Ergebnisse, bei denen andere gucken und denken, ach krass, ist das auch so eine Welle, die man vielleicht noch lostreten muss, dass einige vielleicht einfach auch noch zu vorsichtig sind und vielleicht auch so diese Frage, was bringt mir das am Ende an Geld? Weil, klar habe ich erstmal Kosten. Wenn ich es starte, habe ich erstmal Kosten. Wie in jedem Projekt in dieser Welt. Müssen wir da sozusagen noch mehr eine Welle lostreten, dass alle merken, da steckt am Ende aber auch Geld für mich und für meine Gemeinde dahinter?
Ja, ich glaube, es ist immer natürlich auch ein Mindset bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Wollen sie das? Oder haben sie eher Angst, dass vielleicht nicht jedem Einwohner, jeder Einwohnerin der Windpark gefällt, dass sie eben Proteste dagegen haben. Das ist immer so, sich dafür entscheiden. Aber wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, je mehr ich mit den Menschen rede, je mehr ich auch die Gemeinderäte darüber aufkläre, was ich da eigentlich tue, je mehr ich die Menschen mit einbeziehe, so in Baustellenbesichtigungen. Wir machen auch ganz oft so Rotorblattanlieferungen, die kommen ja häufig nachts oder kommen immer nachts, die Rotorblätter, die machen wir dann zum Teil öffentlich, so mit Bier und Bratwurst. Und da, wenn man die Menschen mitnimmt, so, dann merkt man auch so, dann schwappt so die Begeisterung über. Und so muss ich natürlich auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister begeistern. Und es gibt wirklich diejenigen, die sagen, oh, warum kommt der Windpark nicht zu mir? Warum ist er im Nachbardorf? Und es gibt die anderen, die sagen, oh, bloß nicht, ich habe einfach Angst vor Protesten. Ich habe Angst, dass ich nicht wiedergewählt werde und so. Das ist natürlich immer eine Frage auch der persönlichen Einstellung.
Einer meiner Lieblingsmomente auf der Bühne war ja, als Aurélie Alemanni von Enercity gesagt hat, wir brauchen mehr gute Laune und Optimismus. Und Joachim Schwind vom Landkreistag gesagt hat, er sei der Experte für gute Laune. Was mir dabei aber aufgefallen ist, aber vielleicht ist mein Eindruck auch falsch, die Frage ist, wie du das beobachtest. Ich finde, die Kämpfe waren damals schon härter. Ich glaube, wir kämpfen nicht mehr den Kampf des Ob, sondern es geht jetzt eher ums Wie. Aber du hast bestimmt mehr Einblick, weil du führst die Debatten um Windkraft ja vor Ort.
Ich glaube, für Niedersachsen und für viele westliche Bundesländer ist es, glaube ich, genau so richtig. Aber wir wissen alle, wenn wir nach Sachsen gucken oder Thüringen, dass das da durchaus noch anders aussieht. Aber vielleicht auch einfach, weil man es da zum Teil falsch angefangen hat, weil es da, hier ist ja ganz viel, auch in Schleswig-Holstein insbesondere, in Nordrhein-Westfalen, ist ganz viel über Bürgerbeteiligung eben auch ins Rollen gekommen, Akzeptanz geschaffen worden. Aber um mich zu beteiligen, muss ich natürlich auch das Geld haben und einfach so die gesamte Situation mit Erbschaft und so weiter ist in den neuen Bundesländern einfach ehrlicherweise was anderes und auch dass man daran gewöhnt ist, Geld zu investieren. Das ist einfach da schon was anderes und ich glaube auch wir als Branche müssen uns dann ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir haben uns vielleicht nicht genug Mühe gegeben, die Menschen wirklich mitzunehmen, ihnen wirklich zu zeigen, was sie davon haben können, welche Vorteile sie von erneuerbaren Energien haben. Möglicherweise hätten wir uns da mehr Zeit für nehmen müssen, mehr Gespräche führen müssen und haben das dann da versäumt, was jetzt zu so einer Abwehrhaltung geführt hat. Dann kommt ja eben immer noch dazu, dass gerade da in den Gebieten, wo eben viel AfD-Wähler sind, wenn die AfD sagt, wir brauchen das alles gar nicht, weil wir A, keinen Klimawandel haben und B, eigentlich Europa auch nicht brauchen und als Deutschland autark sein müssen, so, dann ist das natürlich ein anderes Mindset und das macht auch, dass ich natürlich eine Windenergieanlage mit anderen Augen ansehe.
Ich glaube, Menschen kalkulieren einfach auch sehr genau und gucken, was bringt mir das am Ende? Also Utilitarismus as it's best und wenn du die Ergebnisse dann siehst, das bringt meiner Gemeinde Geld und die Straße wird davon gebaut und der Kindergarten kann saniert werden und am Ende habe ich auch eine Versorgungssicherheit vor Ort, dann ist das wahrscheinlich das beste Argument, das man haben kann und man ist nicht mehr so weich in der Argumentation.
Auf jeden Fall. Und wenn ich dann noch wirklich sowas machen kann, dass ich einen regionalen Stromtarif anbieten kann, dass ich also sage, alle Menschen, die in diesem 2,5 Kilometer Radius um den Windpark wohnen, haben einfach eine Entlastung bei ihrer eigenen Stromrechnung, das ist, glaube ich, schon was Menschen gut finden und wo sie das Gefühl haben, okay, ich sehe die jetzt zwar und das hat hier irgendwas verändert, aber ich habe auch was davon. Und dann wird der Blick auf so ein Windrad einfach ein anderer.
Ich würde gerne ganz zum Schluss nochmal, Bärbel, einen kleinen Ausflug nochmal zum Thema Wärmewende machen, weil auch das ist ja ehrlicherweise so eine Diskussion, die wir reden sozusagen beim Strom auch darüber, wie kriegen wir das jetzt alles zusammen hin. Bei der Wärme sind wir ja ehrlicherweise noch nicht da, wo wir beim Strom sind. Und das macht, glaube ich, die ganze Diskussion da viel schwieriger, weil auch da, wenn wir über Geothermie und so reden, das sind schon enorme Kosten. Siehst du da noch eine andere Phase, in der wir da gerade sind, weil wir eigentlich auch schon viel weiter sein müssten, aber ehrlicherweise sind wir naturgemäß da noch nicht so weit, weil da ist natürlich erneuerbar prozentual noch viel, viel weniger als beim Strom.
Ja, da sind wir einfach in den letzten Jahren auch nicht so wirklich vorangekommen. Wir hatten da ja mal so ein Gebäudeenergiegesetz, was wir jetzt im Moment nicht haben und wo wir gucken, was wir dann in Zukunft haben werden. Also da tun wir uns sicherlich noch schwerer. Aber ich glaube, auch da gibt es wirklich Lösungen, wo wir einfach gucken müssen, wie behalten wir die größten Freiheitsgrade. Beispielsweise, wenn ich da, wo das möglich ist, eben wirklich Fernwärmenetze baue, dann kann ich vielleicht sagen, das mache ich heute mit einer Biogasanlage und wenn das aber in 5 Jahren mit der Biogasanlage vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, vielleicht kann ich dann da eine Großwärmepumpe machen oder so, aber ich habe dann auf jeden Fall das Netz, was ich dann nutzen kann. Also da müssen wir auf jeden Fall gucken nach intelligenten Lösungen. Natürlich ist für viele, die neu bauen, ist natürlich eine Wärmepumpe, ein Niedrigenergiehaus und so, das sind natürlich die Dinge, aber zum Beispiel hier in Gevensleben haben wir ein sehr kleines Nahwärmenetz mit einer Holzhackschnitzelheizung, wo wir eben durchaus die umliegenden Gebäude versorgen können. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht eine Lösung für alle. In der City geht da ja auch in Hannover sehr voran. Ich weiß, die Stadtwerke München gehen da auch sehr voran und machen da eine Wärmeversorgung. Aber da ist Stadt und Land sicherlich auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da ist Neubau, Altbau sehr unterschiedlich. Aber ja, das haben wir so, da haben wir uns bisher so ein bisschen drumherum gedrückt. Und das ging ja auch eigentlich alles immer noch sehr schön mit dem Gas und mit Öl und so. Und das sind ja auch neue Investitionen. Das ist ja so eine Heizung, baut man ja nicht alle 5 Jahre neu. Von daher ist das schwieriger, als einfach den Stromtarif zu wechseln. Also von daher habe ich da einen größeren Aufwand. Aber klar, natürlich müssen wir da jetzt auch ran und müssen da Lösungen finden. Und da ist mir wirklich auch wichtig, dass man eben nicht das eine gegen das andere ausspielt, sondern schon guckt, wie kann ich wirklich Lösungen finden, die auch gesamtgesellschaftlich gut sind, die auch für Menschen mit sehr niedrigem Einkommen gut funktionieren können. Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen, weil ich glaube, du hast eben von guter Laune gesprochen. Mhm. Ich glaube, kalte Wohnung im Winter bei kalter Dusche macht einfach schlechte Laune. Und von daher müssen wir auch wirklich gucken, dass wir da alle mitnehmen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns da wirklich zusammensetzen, dass wir da auch sehr gute Lösungen und günstige Lösungen auch finden können.
Also hier haben bei euch die beiden Experten für gute Laune gesessen und wir machen Joachim Schwind, glaube ich, richtig Konkurrenz, wir zwei. Und ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, dass Jimmy neben uns eingeschlafen ist. Waren wir wirklich so langweilig?
Vielleicht fühlt er sich auch einfach so wohl.
Das wird sein. Und wenn, dann lag es natürlich an mir. Also Bärbel, vielen Dank, dass wir hier heute bei dir sein durften. In Gevensleben. Leute, kommt vorbei und guckt euch das an. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst.
Und ich habe gehört, dass der eine oder die andere noch nicht unseren Podcast mit SPD-Fraktionschef Stefan Politze gehört hat und unser Gespräch mit Top-Anwalt Jörg Offenhausen. Ein Skandal, wie ich finde. Aber ihr könnt das ändern. Jetzt einfach draufklicken auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und nachholen. Wir grüßen aus Gevensleben. Behaltet uns auf eurer Agenda.